Hallo, ich bin Erik Guyer, Chefredaktor der NZZ. Und das sind die NZZ-Standpunkte, die ihr vielleicht schon aus dem Fernsehen kennt. Dort debattiere ich jeden Monat mit einem Gast. Und jetzt geht es los. Seit 40 Jahren droht das Mullah-Regime den USA und Israel mit Vernichtung. Nun ist die iranische Führungsriege selbst ins Visier geraten. Trump und Netanyahu haben die Islamische Republik angegriffen. Den Kollateralschaden trägt die Weltwirtschaft. Wird das Regime überdauern? Kommt Trump in der Straße von Hormuz an die Grenzen seiner Verhandlungskunst? Und was blüht einem Europa, das nur noch zuschaut? Das ist unser Thema in NZZ Standpunkte. Herzlich willkommen. Unser Gast ist Lisa Marie Geltinger, Iran-Expertin und Politikwissenschaftlerin an der Universität Regensburg. Herzlich willkommen.
Ich freue mich, hier zu sein.
Alle Kriegsparteien sehen sich naturgemäß als Sieger. Iran, Israel und Amerika. Wie bewerten Sie das bisherige und vorläufige Kriegsergebnis?
Das ist eine sehr schwierige Frage, weil wenn es um Krieg geht, dann bewegen wir uns auch hier immer in dem sogenannten Fog of War, das heißt der Nebel des Krieges. Es ist zunächst erstmal immer vieles unsicher, vieles können wir auch überhaupt noch nicht beantworten. Was wir aber sehen, ist von iranischer Seite, das Regime ist sehr stark getroffen, militärisch, wirtschaftlich, aber auch die Führungsriege. Also hier sehen wir schon eine starke Schwächung des Regimes.
Dann gehen wir das mal sukzessive durch. Die Bewertung besteht aus einem militärischen und einem politischen Teil. Fangen wir mal mit dem Militär an. Die Israel und Amerika, die Alliierten, haben eine nahezu totale Lufthoheit errungen. Ein guter Teil des iranischen Raketenarsenals wurde zerstört. Dasselbe gilt für die Marine und kriegswichtige Infrastruktur. Das ist eigentlich schon ein ziemlich großer militärischer Erfolg.
Ja, absolut. Also wir hören da ja immer verschiedenste Zahlen von Seiten der USA, von Seiten den Kommandeuren, beispielsweise Admiral Cooper und Kane haben hier Verschiedenes ausgegeben. Sie haben mal gesprochen von 70%, die getroffen wurden. Die Navy wurde komplett zerstört, über 90%. Das sind zunächst erstmal Zahlen. Da müssen wir natürlich erstmal schauen, die sind jetzt derzeit nicht überprüfbar. Aber das ist natürlich schon ein herber Schlag für das Regime. Auch die Revolutionsgarden wurden getroffen, die Infrastruktur, wie Sie angesprochen haben. Also das ist ein herber Rückschlag. Und wir werden jetzt aber sehen, wie viel noch übrig ist. Weil das ist ja auch die Frage, wie viel kann die Islamische Republik auch nachproduzieren. Es wurden zwar Produktionsstätten getroffen, aber um mal vielleicht ein Beispiel zu nennen, man hat geschätzt vor dem Krieg, dass in etwa Iran in der Lage ist, an einem Tag 400 Drohnen zu produzieren. Auch wenn man da jetzt die Hälfte wegrechnet, ja, dann, oder noch weniger, dann sind es immer noch 100 bis 200 Drohnen pro Tag. Und das kann natürlich extremen Schaden auch anrichten. Und sie können immer noch genug Chaos stiften.
Sie haben die Drohnen angesprochen. Die Drohnen und die Raketen, die sind ja nicht nur auf Israel niedergegangen, sondern auch auf die Golfstaaten. Und die Golfstaaten melden, sie hätten 85% abgewehrt. Und das ist eben nicht Israel, das seit vielen, vielen Jahren extrem in die Luftabwehr investiert hat, sondern Staaten, deren Verteidigung noch nie so richtig getestet wurde. Dann wären 85% eigentlich schon ein großer Erfolg.
Das scheint erstmal eine große Zahl zu sein und auch als Erfolg 85%. Aber man darf auch nicht vergessen, dass man 15% eben nicht abwehrt. Und das ist natürlich bei so Abwehrsystemen, ja, ist so eine Fehlerwahrscheinlichkeit bei 10%, dann haben Sie immer noch von 100 Raketen meinetwegen 10, die durchkommen. Und wenn die natürlich dann in den Golf starten, die Infrastruktur treffen oder dann Hochhäuser treffen, es wurde ja auch von iranischer Seite extrem auch auf die Golfstaaten, vor allem die Vereinigten Arabischen Emirate, auf die zivile Infrastruktur gezielt. Und dann erscheint es doch nicht mehr so erfolgreich vielleicht. Aber es ist natürlich schon eine hohe Zahl, die abgefangen wurde.
Ja, wenn man sich so anschaut, wie früher Bombenkriege geführt wurden und wie Deutschland beispielsweise dem Erdboden gleichgemacht wurde im Zweiten Weltkrieg, finde ich 15% noch immer dann eine sehr niedrige Rate. Natürlich, das ist nicht nichts, aber wir sind weit davon entfernt von Zerstörungsfähigkeit oder Zerstörungen in früheren Luftkriegen.
Absolut, absolut. Also da ist natürlich auch für die Golfstaaten, die hier auf diese Defensivfähigkeiten setzen, also die massiv investiert haben in diese Raketenabwehrsysteme, in die Patriot-Systeme. Das kommt auch der Golfstaaten oder der Bevölkerung auch natürlich zugute, ja, wenn man investiert in diese Verteidigungssysteme. Eine andere Seite sehen wir gerade bei der Islamischen Republik, wo die Verteidigungssysteme ja binnen weniger Tage komplett ausgelöscht wurden. Das zeigt für mich aber auch, wie wenig eigentlich die Islamische Republik auf ihre eigene Bevölkerung schaut und wie wenig sie auf den Schutz ihrer eigenen Bevölkerung schaut. Ja, da wird das geschützt, was schützenswert ist für das Regime. Und das ist zunächst mal die Machtelite. Ja, das ist der Sicherheitsapparat.
Ist das ein Kennzeichen aller islamistischen Regime? Denn wir haben bei der Hamas im Gazastreifen und bei der Hisbollah in Libanon sehen wir ja genau das gleiche Muster. Man schützt die Machtelite so gut es geht, aber man schützt nicht nur nicht die Zivilbevölkerung, sondern man macht sie, wie in gewissen Quartieren in Beirut oder wie im Gazastreifen, ganz bewusst zu menschlichen Zielscheiben.
Absolut. Also wir können dieses Muster, das wir sehen, und Iran steht ja in Verbindung mit diesen ganzen von Ihnen genannten Proxies, mit diesen Stellvertretermilizen, die sie seit Jahrzehnten ja massiv unterstützt, finanziell, aber auch mit Waffen. Und das ist eine ähnliche Strategie, dass man hier eben das Zivil nicht schützt, sondern dass man das Zivil in so einem Guerillakrieg auch bewusst einsetzt als Waffe gegen den Westen. Weil wenn man dann weiterfragt, warum? Weil wir in der Hinsicht sehr verwundbar auch sind. Westliche Gesellschaften legen ja schon Wert auf den Schutz des Wohlstands und ihrer Bevölkerung. Und die Bilder, die dann um die Welt gehen, die verursachen dann auch natürlich im Westen ja so eine gewisse Art vielleicht auch der Selbstabschreckung. Ja, also dass man eben nicht handelt gegenüber dem islamistischen Regime in Teheran.
Und die Bilder von den Raketen, die dann irrtümlich ja doch zivile Ziele getroffen haben in Iran, zum Beispiel von der zerstörten Mädchenschule. Die setzt das Regime ja dann auch sehr stark zu Propagandazwecken ein. Ist das ja entsprechend reflektiert, wenn man sich über die Folgen des Krieges Gedanken macht, wie stark natürlich das Regime in Teheran mit Bildern auch Propaganda macht?
Ja, in jedem Fall, diese Beispiel, das Sie jetzt genannt haben, ja, diese Bombardierung der Schule, das muss zunächst jetzt erstmal untersucht werden. Es wird auch untersucht von US-Seite. Da fehlen uns aber auch noch die Informationen. Soweit ich oder meine Informationen reichen, Ist es noch nicht klar, wie das vonstatten gegangen ist, warum das die getroffen wurde. Sie war anscheinend innerhalb eines Komplexes der Revolutionsgarden. Das ist jetzt zunächst erstmal nicht verwunderlich, weil natürlich auch die Revolutionsgarden ihre Familien haben und ihre Kinder, die zur Schule gehen müssen. Es scheint so, und das ist eine Möglichkeit, die wir eben noch nicht genau sagen können, dass womöglich alte Pläne vorgelegen haben. Das heißt, man hat Satellitenbilder herangezogen und auf diesen Plänen war eben diese Schule nicht abgegrenzt beziehungsweise so nicht erkenntlich. Also man sieht schon hier, man muss hier einfach noch abwarten. Vieles können wir auch noch nicht beurteilen. Aber der Punkt, den Sie ansprechen mit der Propagandamaschine Teherans, also die ist auf Hochtouren, aber wirklich seit eigentlich Bestehen des Regimes. Das ist nicht das erste Mal, dass wir diese Propaganda von Seiten des Regimes so sehen. Und das nutzen sie natürlich auch für ihre Zwecke. Um dann auch den Westen zum Nichthandeln beziehungsweise zum Aufbegehren gegen diesen unrechtmäßigen Krieg dann für sich zu gewinnen oder Teile eben der westlichen Gesellschaft.
Jeder Krieg ist, so zynisch das klingen mag, auch eine Leistungsschau der Waffenindustrie. Und die amerikanischen und israelischen Systeme waren dem russischen und chinesischen Gerät deutlich überlegen in den 5 Kriegswochen, sowohl was die Zielerfassung anlangt, die Wirkung im Ziel und die Präzision. Haben wir da die militärischen Fähigkeiten Irans kräftig überschätzt?
Ich würde nicht sagen, dass man es überschätzt hat, aber man weiß jetzt zumindest, dass sie doch nicht konventionell, nicht so stark sind. Das wussten wir auch vorher schon, dass sie ihre Fähigkeiten eher auf den unkonventionellen Bereich da ausweiten, also sprich über diese Revolutionsgarden, über diese asymmetrischen Formen der Kriegsführung, also dass hier eher die Stärke liegt. Natürlich der technologische Fortschritt, die Präzisionswaffen, das ist ein Plus für den Westen, weil wir hier auch gezielt auf die Kommandostrukturen zielen können und angreifen können. Und das war sehr erfolgreich, zumindest in Kombination mit Israel und der USA. Also operativ war das schon wirklich sehr gut auch zusammengearbeitet. Und da brauchen sie eben Präzisionswaffen, weil sie genau wissen müssen ja auch, wo sind die Ziele. Und sie brauchen Geheimdienstinformationen, wo sind zu diesem Zeitpunkt auch die Führungsleute in Iran. Also das können wir auf jeden Fall als sehr gut bewerten. Aber ich würde nicht sagen, dass Iran keine Möglichkeiten mehr hat. Also das Regime hat noch Optionen und eine davon ist eben in dieser Art der asymmetrischen Kriegsführung. Das heißt, wir haben immer noch, auch wenn die geschwächt sind, diese ganzen Proxys, die Terrormilizen. Wir sehen das jetzt gerade auch im Krieg zwischen Israel und der Hezbollah im Libanon. Wir haben Milizen im Irak, da ist erst kürzlich ein französischer Soldat gestorben. Also es gibt, und wir haben die Houthis noch im Jemen, das darf man auch nicht vergessen, weil hier so ein zweites Nadelöhr liegt, was wir alle kennen, diese Straße von Bab al-Mandab, also neben der Straße von Hormuz. Also ich würde sagen, die Islamische Republik ist zwar stark geschwächt, aber in den Optionen noch nicht am Ende.
Gut, aber gleichzeitig wurde die politische und militärische Führungsebene stark dezimiert. Das setzt entsprechende Informationen über den Aufenthaltsort dieser Personen voraus. Israel scheint sehr genau zu wissen, was in Teheran, was in Iran vorgeht. Das muss das Regime ja eigentlich in Angst und Schrecken versetzen.
Ja, wir sehen das auch. Also auch während des Krieges gibt es Hinrichtungen in Iran. Also die Hinrichtungsmaschine läuft hier weiter, weil man auch in Teheran jetzt sozusagen diese Paranoia, die ja schon eigentlich ein Bestandteil seit Bestehen des Regimes ist, dass man Angst vor Gegnern, Angst davor hat, dass eben man infiltriert ist. Man muss ja davon ausgehen auch, dass der Mossad hier auch Leute eben in Iran hat, sonst hätte er diese Informationen womöglich so auch nicht bekommen. Und es betrifft auch immer so den inneren Umkreis, sage ich mal. Also wenn wir jetzt die Tötung beispielsweise Ali Khameneis als Beispiel heranziehen und wie das überhaupt der Mossad geschafft hat, dann muss man davon ausgehen, dass man da auch diesen Umkreis, das heißt die Fahrer beispielsweise von Ali Khamenei, das heißt den Koch von Ali Khamenei, also das erweiterte Umfeld, muss man davon ausgehen, dass hier auf jeden Fall Informationen durchgesickert sind.
Und das heißt, es sind nicht Dutzende von israelischen Agenten, sondern eher wahrscheinlich Hunderte, die sich allein schon in Teheran tummeln, die dann Netzwerke bilden. Und das zeigt ja eigentlich auch, dass wir eine neue Art von Kriegsführung da erleben. Wir haben einerseits, da ist viel im Zusammenhang mit der Ukraine drüber geredet worden, über die Drohnen und wie der Drohnenkrieg die moderne Kriegsführung verändert. Aber diesen nachrichtendienstlichen Krieg, das ist auch noch einmal eine neue Stufe, über die man so gar nicht geredet hat. Und den Israelis ist ja auch gelungen, zum Beispiel jetzt in Beirut und in Teilen Libanons, 100 Ziele des Hisbollah gleichzeitig aus der Luft anzugreifen. Da wusste man offensichtlich relativ genau, wer sich wo aufhält, und hat die simultan ausgeschaltet, diese Ziele. Also nachrichtendienstlicher Krieg wird auch immer wichtiger, gerade wenn es darum geht, so präzise zuzuschlagen.
Absolut. Also ich denke, es ist wichtig, diese Kombination auch der Fähigkeiten in den Blick zu nehmen. Also wenn wir jetzt sagen, das politische Ziel, das hängt natürlich auch immer davon ab, was haben Sie für politische Ziele, die Sie sich setzen, und darauf sind ja die Mittel abgestimmt. Und in der modernen Art der Kriegsführung, da haben Sie eine Kombination aus Fähigkeiten, die Sie brauchen. Und wenn es jetzt das Ziel ist, wirklich einen Regimesturz herbeizuführen, das Maximalziel, das ja immer wieder auch ausgesprochen wurde, dann brauchen Sie hier in jedem Fall mehr als nur Luftschläge und Militärschläge. Also Sie brauchen eben geheimdienstliche Informationen. Sie müssen versuchen, innerhalb der Machtelite auch hier einen Keil reinzutreiben. Das sehe ich bis dato eher nicht. Das heißt, das Regime hat hier geschafft, wirklich auch zu überleben und auch in den Kommandostrukturen zu überleben. Sonst hätten Sie auch diese Angriffe nicht so beantworten können.
Ein Auslöser für die Unruhen im Januar, die ja inzwischen schon fast wieder vergessen sind, aber die, glaube ich, doch ein sehr, sehr einschneidendes Ereignis waren in Iran. Ein Auslöser für diese Unruhen war die hohe Inflation. Und die steigt jetzt infolge des Krieges noch einmal massiv an. Ferner sind wichtige Exportindustrien Irans schwer getroffen, zum Beispiel die petrochemische Industrie. Wie weit hat der Krieg Iran wirtschaftlich getroffen?
Also ich glaube, was man immer so ein bisschen vergisst bei der ganzen Debatte auch, wenn es um die wirtschaftlichen Schäden jetzt für uns geht, für Europa, aber auch für die USA, dann vergisst man, dass eigentlich die Straße von Hormuz so die Halsschlagader der Islamischen Republik ist. Also es ist wirklich ein Nadelöhr, das für Iran, also zum Beispiel, es laufen über 90% des Seehandels für Iran, läuft über diese Straße. Sie haben es genannt, petrochemische Erzeugnisse, Erdöl, aber auch Weizenlieferungen, Weizenimporte. Das alles ist natürlich hoch riskant für das Regime. Warum? Weil Sie haben es auch angesprochen, diese Protestbewegungen, die wir in den letzten Jahren gesehen haben, die waren ja auch eine Folge eben von dieser jahrzehntelangen Misswirtschaft einerseits des islamischen Regimes. Und jetzt, wenn wir überlegen, warum diese Proteste dann auch im letzten Jahr, wir erinnern uns, an den Tankstellen hat es eigentlich auch begonnen. Die Benzinpreise in Iran sind extrem gestiegen. Das kann jetzt auch eben eine Folge sein, infolge der Sperrung der Straße von Hormuz. Also muss das Regime auch hier immer Angst haben, ja, dass es wieder zu Protesten kommt. Und weshalb auch diese Repression auch jetzt in Zeiten des Krieges immer weitergeht.
Westliche Medien haben ja vielleicht ein bisschen vorschnell Iran schon zum Sieger gekürt. Wenn man das alles zusammenzählt, über was wir bis dato geredet haben, die militärischen Aspekte, die wirtschaftlichen Aspekte und die Schäden für die Islamistische Republik, muss man ja doch eigentlich sagen, Iran braucht jetzt einen Waffenstillstand und einen Frieden sehr, sehr dringend.
Das könnte man eben meinen. Und ich glaube, da schauen wir immer mit unserer westlichen Brille so darauf. Das heißt, für uns ja, im Westen ist Wohlstand und Wohlstandsgenerierung, Wohlstandssicherung ist immer ein sehr wichtiger Punkt. Und ich glaube, da ist aber genau der Unterschied zur Islamischen Republik. Sie müssen zwar immer so einen Balanceakt irgendwie halten, ja, dass es nicht zu vielen Aufbegehren, Protesten kommt im Innern. Aber es geht da wirklich um diese Machtsicherung und die wirtschaftliche Absicherung der Machtelite, des Sicherheitsapparats. Da sprechen wir in etwa vielleicht von 5 Millionen. Ja, also da gehen die Schätzungen aber auseinander. Also wie viele tatsächlich auch noch dieses Regime unterstützen. Mhm. Und da wird es erst ein Problem geben, wenn die Islamische Republik oder auch die Revolutionsgarden nicht mehr bezahlt werden können. Ja, also auch die Gehälter nicht mehr bekommen. Ja, das läuft natürlich alles auch über nicht nur die Straße von Hormuz, ja, die da entscheidend ist, sondern auch diese ganzen Schattennetzwerke. Und da kommt es dann drauf an, eben wie lange denkt das islamische Regime hier noch durchzuhalten. Weil tun sie das nicht, dann riskieren sie einen Bruch innerhalb der loyalen Kräfte, innerhalb der Machtelite.
Das ist völlig klar, dass natürlich so ein Regime im Nahen Osten ein ganz anderes Kalkül hat als wir im Westen, wo wir solche Schäden und solche Verheerungen auch für das zivile Leben nicht so einfach wegstecken würden und vor allen Dingen, wo sich keine Regierung lange halten könnte, die so völlig gleichgültig gegenüber dem Leiden der eigenen Bevölkerung ist. Das ist alles richtig. Auf der anderen Seite ist ja Iran nicht der Gazastreifen. Also Iran ist ein Land, in dem vieles sehr normal funktioniert hat. Das ist nicht eine Gesellschaft wie im Gazastreifen, die seit Jahrzehnten inzwischen in einem Ausnahmezustand lebt und in der die Bevölkerung so eigentlich längstens fatalistisch ist. Da ist ja Iran schon ein Land, das bei all dem, was Sie gesagt haben, in vielem ähnlich funktioniert wie westliche Gesellschaften. Da muss man nur mal durch Teheran spazieren, um zu sehen, dass da ganz normales, mindestens vor dem Krieg, ganz normales Leben stattfand. Also ist es wirklich so, dass die sagen können, es ist uns alles wurscht, uns geht es nur ums Überleben der Revolutionsgarden?
Also ich denke, das ist eben dieser Balanceakt ganz wichtig. Mhm. Es kann ihnen oder es ist ihnen auch sicherlich nicht egal, ja, weil wir haben gesehen, dass sie damit zu ringen haben, wenn sie von außen jetzt bedroht werden, ja, aber nicht nur von außen eben mit einem Krieg zu kämpfen haben, sondern auch innenpolitische Unruhen. Das ist natürlich extrem riskant und macht das Regime auch instabiler. Dennoch ist es auch immer eine Frage, inwieweit, wie viele, ja, um wie viele geht es, die das Regime absichern muss in Iran? Also das heißt die loyalen Kräfte. Wir wissen auch derzeit nicht, wie viele stehen tatsächlich auch loyal noch hinter diesem Regime. Aber sie müssen im Endeffekt einen Balanceakt zwischen beiden Seiten in gewisser Weise in den Griff bekommen, damit sie nicht Gefahr laufen, eben dass es doch Risse gibt und zu einem Aufbegehren kommt und dann das Regime auch stürzt. Und das würde ich auch im Übrigen überhaupt noch nicht ausschließen, weil es wird immer so ein bisschen weggewischt, ja, dieses politische Ziel des Regime-Change sei jetzt irgendwie total unrealistisch. Es wirkt derzeit vielleicht unrealistisch, aber wenn man mal überlegt, wann Regime denn in der Vergangenheit auch gestürzt sind, dann ist es ja nicht irgendwie ja, so eine Art Muster, das wir auf jedes Land anwenden können, sondern es ist ja sehr unterschiedlich. Und es kann sehr schnell gehen, ja? Es kann aber auch sehr lange dauern, wie zum Beispiel im Fall Syriens, wenn wir uns da erinnern. Lange Zeit eben der Bürgerkrieg und dann eben auch verschiedenste Kräfte, die hier in Syrien auch gekämpft haben, verschiedenste Seiten und dann erst eben mit dem Sturz Assads, ja, nach 10 Jahren geendet hat. Also ich würde hier noch nicht abschließend bewerten, dass es nicht möglich ist, wenn eben das Regime mit diesen wirtschaftlichen Ausfällen, ja, mit was hinzukommt zu dieser Misswirtschaft der jahrzehntelang und den militärischen Schäden, würde ich es nicht ausschließen, dass wir das auch noch sehen können.
Das Regime hat überlebt, vorerst, wie Sie richtig sagen. Alles andere können wir noch nicht wissen, aber es hat überlebt, dass Luftangriffe nicht ausreichen würden, um jedes Regime zu stürzen. Nicht nur das in Teheran, sondern praktisch jedes. Das war ja schon im Vorhinein klar. Wenn Sie jetzt aber noch mal anschauen, gab es sonst Faktoren, die sehr stark dafür verantwortlich waren, dass dieses Regime überlebt hat? Zum Beispiel, dass es als revolutionäres Regime von vornherein eigentlich ständig damit rechnen, mit der Konterrevolution rechnen musste. Also gibt es so Faktoren, wo man sagen kann, ja, die sind schon sehr spezifisch für Iran, wieso die Mullahs bis dato sich an der Macht halten können.
Ja, das ist sehr interessant, weil ich glaube, da gibt es sehr, sehr viele verschiedene Instrumente, die sie entdeckt haben. Und das ist ein dynamischer Prozess gewesen, das ist ein Lernprozess gewesen. Also wenn wir mal weit zurückblicken an den Anfang der Islamischen Republik, gerade der achtjährige Krieg gegen Irak 1980 bis 88, da haben sie sehr viele Lehren draus gezogen. Sie haben die Lehre draus gezogen, dass sie konventionell völlig unterlegen sind, ja, die USA damals ja auch Saddam Hussein Irak unterstützt. Und die Lehre war, wir müssen irgendwie Mittel und Wege finden, ja, um trotzdem unsere Ideologie und unseren Revolutionsexport in der Region voranzutreiben. Und auch hier hat man dann schon eben gesehen mit dem Aufkommen der Hisbollah und dann sukzessive dem Aufbau verschiedener Proxys in der Region, dass man ein Abschreckungsinstrument gefunden hat. Also das ist so ein Abschreckungsinstrument, das sie auch nicht mehr aus der Hand gegeben haben. Und da kann man dann schon ein Muster erkennen, wenn Teheran einmal ein Abschreckungsinstrument in der Hand hat, dann gibt es es auch so schnell nicht mehr her. Und die Proxys, die sehen wir jetzt seit über 40 Jahren, wie sie eben den Nahen Osten, aber auch eben gegen die USA, ja, hier am Gange sind und die Verwundbarkeiten auch spezifisch ausnutzen. Und gleich ist mit dem Nuklearprogramm. Also mit dem Nuklearprogramm, dass man hier Wege gefunden hat, dass man schon mit dem Weg zur Bombe sozusagen politisches Kapital daraus schlagen kann. Und Ähnliches sehen wir jetzt mit der Straße von Hormuz. Also was Teheran sehr gut kann, ist Verwundbarkeiten auszunutzen und auch Gelegenheitsfenster, die sich auftun, zu nutzen.
Und doch kann auch dieses Regime nicht alle Bedrohungen ausschließen. Sie haben jetzt über die Hilfstruppen, die Proxys geredet. Da muss man ja wirklich sagen, dumm gelaufen. Weil die Hamas hat Israel angegriffen 2023 im Oktober. Iran war nicht so begeistert davon. Dann hat sich am Folgetag auch noch der Hisbollah eingeschaltet in diesen Krieg, hat damit natürlich die perfekte Steilvorlage für Israel geliefert, nicht nur gegen die Hamas vorzugehen, sondern auch gegen den Hisbollah in Libanon. Und das hatte dann wiederum einen weiteren Dominoeffekt. Hisbollah war so mit sich selber beschäftigt, dass er keine Hilfestellung mehr Assad leisten konnte. Und das wiederum haben die Rebellen in Syrien ausgenutzt. Und auch ein Regime, das Assad-Regime gestützt, das ja wiederum auch sehr wichtig war für Iran. Also wir sehen so Ketteneffekte und Dominoeffekte, die sich auch gegen Teheran gewendet haben.
Ja, absolut. Und da kann man natürlich die legitime Frage stellen, auch haben sie sich da in wirklich ja, großer Art und Weise verschätzt, ja, in ihrem Kalkül. Also die Proxys, die sind extrem geschwächt. Die haben auch jetzt gerade lokal, innerstaatlich zu kämpfen, hier überhaupt an der Macht zu bleiben. Das ist vermutlich auch bei den Houthis, von denen wir als auch bisher in diesem Krieg sehr wenig gesehen haben, der Fall, weil die natürlich auch immer eingebunden sind in die lokalen Kontexte und eigentlich die Proxys selber gerade, wenn man so will, um ihr Überleben ringen. Und das ist ein Problem, aber wir sehen ja gerade, dass Iran sich da auch immer sehr gut durchwurschtelt und ja, andere Abschreckungsinstrumente eben findet, wie zum Beispiel eben das Nuklearprogramm und die Straße von Hormuz, worum es jetzt auch gehen wird bei künftigen Verhandlungen, sofern sie denn stattfinden. Also das werden zwei wichtige Knackpunkte sein und Teheran versucht hier dann Kapital daraus zu schlagen.
Bevor wir jetzt nochmal zur Straße von Hormuz kommen, Libanon, wenn wir das anschauen, da hat sich zum ersten Mal die libanesische Regierung seit langem getraut, mit Israel direkt zu verhandeln und den Hisbollah, der eigentlich ja, größten militärischen Macht innerhalb des Landes, die so ein bisschen auf die Seite zu stellen. Das zeigt ja doch eigentlich auch, dass da sich etwas verändert und dass der Hisbollah wirklich zu kämpfen hat.
Ja, und das ist wirklich schon ein Novum auch, das wir sehen seit langem, weil man hatte ja keine Gespräche auch mit der libanesischen Regierung. Die libanesische Regierung war aber nicht in der Lage, in den letzten Jahren eben gegen den Hisbollah vorzugehen. Sie waren viel zu schwach. Da würde ich auch sagen, das war ein Versäumnis, auch von Seiten Israels, dass man hier eher auch indirekt dann die Regierung geschwächt hat. Und man hätte eigentlich, ja, sage ich mal, die Rahmenbedingungen auch schaffen müssen, dass man gleichzeitig die libanesische Regierung stärkt, damit sie auch in der Lage sind, eben gegen den Hisbollah vorzugehen. Also es wird ja gefordert, eben, dass sie entwaffnet werden. Aber um eben so eine Proxy-Miliz zu entwaffnen, da braucht es eben dann auch das einzige Gewaltmonopol, sage ich jetzt mal, im Land. Und das Gewaltmonopol, und das ist ja das Entscheidende, liegt in diesen Ländern eben immer nicht bei der Regierung, ja, sondern eben bei diesen Terrormilizen. Also das ist, da werden wir sehen, was jetzt dabei rauskommt. Aber solange diese libanesische Regierung nicht in der Lage ist, eben gegen die vorzugehen, werden vermutlich auch die Kämpfe, ja, militärisch gesehen von Seiten Israels weitergehen.
Kommen wir noch mal, weil Sie das jetzt mehrfach angesprochen haben, auf die Straße von Hormuz zurück. Die Sperrung, die ja nun wirklich nicht so völlig überraschend kam. Also alle haben vor dem Krieg gesagt, der sich ja auch schon länger abgezeichnet hat, das wird sicher ein Mittel der Wahl sein, für Teheran diese Wasserstraße zu sperren. Dann haben sie es gemacht, es ist ihnen gelungen. Und das löst natürlich ganz extreme wirtschaftliche Erfolge rund um den Globus aus, bis hin an deutsche und Schweizer Tankstellen, bis hin zum Kerosin, das deutsche und Schweizer Ferienflieger schon höchst nervös macht vor dem Sommer. Also ist diese Straße ein so großer Erfolg für Teheran, dass das die ganzen westlichen militärischen Erfolge oder israelischen und amerikanischen Erfolge eigentlich aufwiegt?
Ja, ich würde sagen, es ist zumindest ein Mittel von Seiten Teherans, um den Westen zu schwächen. Und wir sehen es ja auch in den Debatten gerade. Ja. Uns geht es ja irgendwie mehr, ich sage jetzt mal überspitzt, um die Öffnung der Straße von Hormuz, weil es natürlich an unsere eigene Hosentasche geht, als jetzt an das eigentliche Ziel, was ja eigentlich wäre, auch humanitär. Ne? Weil wenn wir uns zurückerinnern, warum der Krieg ausgebrochen ist, dann war es ja aufgrund der Massentötungen. Ja, wir sprechen da ja schätzungsweise von 30.000 bis 35.000 Menschen in Iran, die vom Regime abgeschlachtet wurden am 8. und 9. Januar. Und man sieht jetzt schon so eine gewisse Schieflage auch. Und das erstaunt mich auch in gewisser Weise, dass man hier mehr über diesen Wohlstandsverlust dann ja auch debattiert als über die humanitäre Lage.
Da sprechen Sie natürlich einen extrem wunden Punkt an, weil der Westen bildet sich ja extrem viel darauf ein, auf sein ja humanitäres Bewusstsein. Wie es war vor einigen Jahren, kursierte das Schlagwort der Responsibility to Protect. Man muss Bevölkerung, Zivilbevölkerungen vor ihren jeweiligen schlimmen Regimen schützen und dann eben solche Regime auch stürzen. Das scheint alles völlig weggeblasen zu sein, wenn es uns ans Portemonnaie geht. Dann ist das Humanitäre nicht mehr so wichtig.
Ja, es spielt auch in gewisser Weise ja auch Iran in die Hände. Also, und das immer wieder bei der Propaganda, bei dieser Desinformation auch. Es ist ja nicht nur so, dass dieser Krieg auf der Ebene eben des militärischen Kriegsführung, sondern ja auch auf der kognitiven Ebene geführt wird. Und das ist wirklich ein zentraler Punkt, der bei uns sehr häufig vergessen wird. Und mit kognitiver Kriegsführung, nur um das mal kurz zu erklären, damit ist gemeint, wie man Einfluss nimmt auf die Wahrnehmung, ja, gerade der Leute im Westen, wie man Kriege betrachtet. Und es ist schon sehr erstaunlich, dass dann ob das jetzt in Gaza oder jetzt auch aktuell im Irankrieg, es ist schon erstaunlich, dass man auf einmal dann ein islamisches Regime hat, ja, das dann als der Gute vielleicht noch in diesem Krieg dasteht und die USA als die zentralen Bösen. Also das ist schon das Spiel, das wir immer wieder sehen und das jetzt nicht neu ist. Das haben wir in der Vergangenheit immer wieder sehen können, dass hier der Westen extrem verwundbar ist. Also immer humanitär nach außen und mit völkerrechtswidrig argumentiert und dann aber zurückbleibt. Weil letzten Endes muss man dann auch fragen, was hat man denn schon alles auch probiert, um dieses Regime in Teheran zum Umlenken zu bewegen. Und da ist doch einiges schon vorher passiert, das eben nicht gereicht hat anscheinend. Man konnte diese Absichten nicht ändern.
Es haben ja vor Kriegsbeginn Verhandlungen stattgefunden und da war Washington dem Vernehmen nach ja auch zu einigen Konzessionen bereit. Also man hätte zum Beispiel für die Entfernung des hoch angereicherten Urans aus dem Land eben der Atomprogramm, eine der wesentlichen Kriegsursachen, für die Entfernung dieser dieses Urans hätte man ja doch einige Kompensationen angeboten. Und das Regime hat all diese ausgestreckten Hände seit langem ignoriert.
Ja, und das ist wirklich ein wichtiger Punkt, weil man betrachtet diesen Krieg immer so losgelöst. Ja. Aber es haben zwei Verhandlungsrunden vorher stattgefunden. Man hat wirklich hier, ja, ist Iran eigentlich schon entgegengekommen. Man hat eben die Sanktionslockerungen in Aussicht gestellt. Auch hier merkt man wieder, ist es überhaupt interessiert, ja, an wirtschaftlichen Aufschwung und den Sanktionslockerungen? Ja, anscheinend, aber nicht zu diesen Konditionen, weil das hätte bedeutet, dass eben gleichzeitig Teheran die Urananreicherung aufgeben muss. Und das ist so immer der zentrale Knackpunkt, den wir auch jetzt wieder sehen und den wir auch in künftig jetzt sehen werden, dass Teheran nicht bereit ist, dieses selbstdeklarierte Recht auf Urananreicherung aufzugeben. Und ich sage selbst deklariert, weil sie eigentlich ja auch nach dem Atomwaffensperrvertrag überhaupt kein Recht haben, selbst Uran anzureichern.
Gut, der ist schon von verschiedenen Staaten geritzt worden, von Israel, von Indien, von Pakistan. Da befindet sich Teheran in guter oder schlechter Gesellschaft. Das ist schon ganz richtig. Atomprogramm. Schon im letzten Jahr bei den Angriffen sind diese großen unterirdischen Komplexe, zum Beispiel in Fordo, stark beschädigt worden. Jetzt sind noch einmal ganz viele oberirdische Anlagen zerstört worden, die dem Atomprogramm dienten. Man wird schon sagen müssen, dieses Atomprogramm ist so stark, wie es jetzt zurückgeworfen wurde. Das haben wir eigentlich noch nie in der Geschichte des iranischen Programms gesehen, einen solchen Rückschlag, oder?
Ja, es war ein immenser Rückschlag. Also man hat eben viele, Natanz, Isfahan, Fordo, Sie haben es angesprochen, es ist sehr schwierig auch, diese Anlagen anzugreifen. Deshalb brauchte man auch und braucht auch die Unterstützung der USA, weil sie dafür bunkerbrechende Waffen brauchen. Also Teheran ist auch sehr gut darin, sein Atomprogramm und seine Anreicherungsanlagen zu verstecken. Sie wurden getroffen, wir wissen nur nicht, wie schwer. Also es kann sein, und das wissen wir nicht, dass die vergraben sind jetzt. Man sieht auch schon, dass ja, Ausgrabungen schon stattfinden. Das heißt, also das Uran, ja, die 440 Kilogramm, die ja im Endeffekt verschwunden sind, wo wir auch nicht wissen, wo die jetzt derzeit sind. Sind sie vorher weggeschafft worden? Liegen sie da drunter vergraben? Und man kann noch Teile ausgraben. Also was tatsächlich zerstört wurde, wissen wir nicht. Das ist aber auf jeden Fall ein Rückschlag. Es hat diese nukleare Uhr auf jeden Fall zurückgedreht und wir haben Zeit gewonnen, also der Westen hat Zeit gewonnen und Iran hat aber auch, und das ist ein sehr wichtiger Punkt, noch geheime Anlagen, ja, von denen vermutet wird, und da sprechen wir über die Pickaxe Mountain Anlage südlich von Natanz, wo man jetzt auf Satellitenbildern auch ganz angedeutet wird, dass es hier eben auch eine Anreicherungsanlage sein könnte. Also es sind sehr viele Fragezeichen noch da, und was dann tatsächlich noch da ist, das wissen wir nicht, und das weiß auch die Internationale Atomenergiebehörde nicht.
Aber das wäre ja eine ganz flagrante Verletzung der Abmachungen mit der Internationalen Atombehörde, denn eigentlich sollte die das Recht ja haben, alle Anlagen zu inspizieren.
Ja, und das sehen wir, das zieht sich so wie so ein roter Faden eigentlich durch diese Nukleargeschichte und Nukleardebatten mit Iran, dass Iran ja nicht immer alles transparent hält, obwohl es eigentlich ja auch unter dem JCPOA zum Beispiel Abmachungen gab.
Also dem Atomabkommen,
von 2015. Also hier gab es ja ganz klare Abkommen auch, dass die Internationale Atomenergiebehörde, die für dieses Monitoring, die Überwachung zuständig ist, in diese Anlagen auch rein darf. Aber da gibt es immer wieder auch Schlupflöcher. Zum Beispiel hat Iran auch teilweise Anlagen dann als Militäranlagen deklariert. Warum? weil man eben in Militäranlagen ja hier keine Einsicht hat. Also da darf eben die internationale Atomenergiebehörde nicht rein. Und der Iran-Deal wird auch immer so dargestellt, dass er keine Kritikpunkte zulässt. Aber dem ist mitnichten so. Also es war ein umfassender, detailreicher Deal, der das auf jeden Fall zurückgedrängt hat, das Problem. Aber er hatte auch seine Schwächen.
Iran hat sich mit seinem Waffenprogramm, mit seinen Hilfstruppen sehr darum bemüht, eine regionale Hegemonie zu errichten. Das ist jetzt vorläufig gestoppt, das kann man, glaube ich, so sagen. Wer wird das Vakuum füllen? Wird jetzt Israel zur regionalen Hegemonialmacht?
Also ich bin mir gar nicht sicher, ob in Israel überhaupt so eine Vision für diese Region jetzt in dem Sinne besteht, wird ja auch dann immer propagiert. Man wolle so ein Groß-Israel irgendwie in der Region errichten. Also das sehe ich nicht, auch wenn man, ich war letztes Jahr dort, wenn man mit Leuten vor Ort auch spricht, mit Kollegen, Kolleginnen, also da wird immer wieder auch angemahnt, ja, dass man eben keine, also neben diesen militärischen Zielen, und dass man keine politische Vision hat für die Region. Aber es ist natürlich eine Region jetzt gerade im Umbruch. Also da ist eine extreme Dynamik drin. Wir werden auch sehen, wie die Golfstaaten sich jetzt positionieren werden. Also da wird es sehr, sehr viele Machtverschiebungen, die gerade stattfinden. Und das wird sich dann auch zeigen, wer sich wo positioniert. Auch müssen die Golfstaaten zum Beispiel überlegen, was jetzt die Angriffe auf sie bedeuten. Also welche Lehren sie dann auch daraus ziehen. Denn dieser Abschreckungsschirm von Seiten der USA hat ja im Endeffekt so nicht ganz funktioniert, weil Teheran dann die Golfstaaten trotzdem angegriffen hat. Also da wird ein Umdenken stattfinden. Da können wir aber dann ein paar Szenarien aufmachen, in welche Richtung das vielleicht gehen wird. Aber da müssen wir noch viel abwarten.
Und haben aber einige Golfstaaten auch eine Schaukelpolitik betrieben zwischen Washington und Teheran in der Vergangenheit, ganz extrem in Katar. Die waren ja ganz große Meister in dem. Nun hat Iran diese Staaten angegriffen und aus Nachbarn nun echte Gegner gemacht. Das ist doch eigentlich ein Vorteil für die USA.
Ja, könnte man meinen. Es gibt also dieses hoffnungsvolle Szenario bei den Golfstaaten, dass man jetzt näher zusammenrückt, weil man jetzt gemerkt hat, die Bedrohung, die iranische Bedrohung, die hat man jetzt am eigenen Leib gespürt. Das war ja vorher nicht so. Man hat ja jetzt schon Iran als Bedrohung empfunden, aber dass man dann tatsächlich direkt angegriffen wird, das wird schon auch eine Veränderung in der Kalkulation herbeiführen. Und hoffnungsvoll wäre in dem Szenario, dass man mehr zusammenrückt innerhalb der Golfkooperationsstaaten.
Das werden die natürlich nicht tun, aber sie werden stärker an die USA heranrücken. Man muss ja schon sehen, nach dem Krieg im letzten Jahr ist Katar eine sehr, sehr enge Luftwaffenkooperation mit Amerika eingegangen. Also man hat sich da sehr stark exponiert und von Amerika abhängig gemacht. Also vielleicht arbeitet man nicht zusammen, aber man richtet sich sehr viel stärker auf die USA aus.
Das wäre das realistische Szenario. Also ich habe ja gerade vorher gesagt, das hoffnungsvolle, idealistische wäre, dass man so eine Art irgendwie Integration innerhalb der Golfkooperationsrate sieht, der Staaten. Aber das Realistische wäre, und das sehe ich genauso, dass man hier vor allem auf der sicherheitspolitischen Ebene näher zusammenrückt. Also das muss dann in anderen Bereichen nicht der Fall sein, aber zumindest, dass man in Sachen dann auch Abwehrfähigkeiten, Koordination, dass man hier stärker zusammenrückt und zusammenarbeitet. Aber man darf auch nicht vergessen, dass die Golfstaaten ja wirklich auch sehr verschiedene nationale Politiken und Vorstellungen in der Region haben. Und wir haben da auch Fäden, innerhalb der Golfstaaten, beispielsweise Saudi-Arabien, Vereinigte Arabische Emirate, die hier nicht die besten Freunde sind.
Es bleibt kompliziert, vor allen Dingen im Nahen Osten, vor allen Dingen am Golf. Wir sind am Ende der Sendung angelangt. Frau Geldinger, herzlichen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank.
Und Ihnen, liebes Publikum, vielen Dank für Ihr Interesse. Ich freue mich, wenn Sie auch nächstes Mal wieder dabei sind, am 31. Mai bei NZZ Standpunkte. Und das war der Podcast NZZ Standpunkte. Natürlich könnt ihr das Interview auch anschauen, wenn ihr mögt. Den Link zur Sendung findet ihr in den Shownotes. Ich bin Erik Guyer. Bis zum nächsten Mal. Ade.